2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Radio 1 und Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble. Es gibt ein Wort, das in bestimmten Kreisen in den vergangenen Jahren eine große Karriere hatte. Identitätspolitik heißt das. Viele Leute, die mir jetzt zuhören, haben vermutlich gar keine Ahnung, was das ist. Verstehe ich gut, ging mir auch so. Aber unsere kleine Reihe hier hat ja gewissermaßen auch einen Forschungs- und Lehrauftrag. Also dröseln wir das heute Abend hier auf. Ich darf kurz mal anfangen mit so einer kleinen Vorlage. Ja, ich würde sagen, der Begriff Identitätspolitik und der Streit darum enthüllen eine Lüge. Und diese Lüge heißt, alle Menschen sind in unserer Gesellschaft gleich viel wert. Wir würden ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass das praktisch so unser Motto ist, ja. Aber wenn man eine Frau ist, wird man nicht befördert. Und wenn man ein Schwarzer ist, wird man von der Polizei verhaftet. Und wenn man einen muslimischen Namen hat, bekommt man keine Wohnung. Und wenn man homosexuell ist, wird man in der U-Bahn verprügelt. Das heißt, in der Realität lernen viele Menschen, dass das mit der Gleichheit zwar toll ist, aber irgendwie gar nicht stimmt. Und dann sagen sie irgendwann, gut, wenn ihr auf eure universellen Prinzipien und Werte pfeift, dann tun wir es jetzt eben auch und kümmern uns stattdessen um unsere eigenen, besonderen, partikularen Identitäten. Und daraus entstehen eine Menge Fragen und Probleme und über die reden wir heute Abend mit Saba Nur Cema. Wie spreche ich Ihren Nachnamen aus? Entschuldigen Sie, war richtig toll. Danke. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind Politikwissenschaftlerin, stammen aus Frankfurt, arbeiten dort seit mehreren Jahren an der Bildungsstätte Anne Frank. Sie haben dort die pädagogischen Programme geleitet. Sie beschäftigen sich mit Jugendarbeit, Antirassismus-Training. Sie sind Publizistin, Politikberaterin und Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben, Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Sie sind also Expertin. Zuerst jetzt eine Frage vorweg. Ist es richtig, wenn ich sage, dass es bei ein Kennzeichen von Identitätspolitik ist, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was jemand sagt und tut, sondern wer das sagt und tut?
Ja.
Okay, toll. Kann ich einen Haken dran machen. Jetzt bin ich ein alter weißer Mann und Sie sind eine jüngere Frau mit Migrationshintergrund. Beeinflusst das unser Gespräch? Wenn Sie jetzt wieder nur Ja sagen, wird es schwierig. Jetzt.
Ich kann Sie ja fragen, was glauben Sie, beeinflusst das unser Gespräch?
Nein, das ist wie beim Analytiker. Ich stelle Ihnen, Sie können nicht die Frage sozusagen zurückgeben und so und dann sagen, was ist denn Ihre Fantasie dabei, sondern tut es das sozusagen? Also können wir so miteinander reden, wie ich mit jemandem rede, der anders ist als Sie oder können Sie so mit mir reden, der oder wie sind unsere Bedingungen für so ein Gespräch?
Auf jeden Fall können wir darüber reden, das ist schon mal ganz klar, wir müssen auch darüber reden. Dass es unser Gespräch beeinflusst, das haben Sie ja damit, Sie haben die Frage gestellt, deshalb ist es klar, es spielt eine Rolle. Damit sprechen Sie aber auch schon so einen Knackpunkt in dieser identitätspolitischen Debatte an, dass eben genau die Positionierung, die Sprecherposition der Person, die mitdiskutiert, die mitspricht, eine ganz entscheidende ist. Auch ein ganz großes Problem in der identitätspolitischen Debatte aktuell.
Gut, aber sind das denn eigentlich unsere entscheidenden Identitätsmerkmale, die ich jetzt gesagt habe, Mann, Frau, biodeutsch, migrantisch oder gibt es andere, die da gar nicht auftauchen, die genauso wichtig sind oder wichtiger? Also mich wundert, dass das sozusagen, das wären ja wahrscheinlich so die ersten, die einem so einfallen, vielleicht sind die gar nicht die entscheidenden.
Ja, das wäre tatsächlich jetzt meine Frage gewesen, ich stelle keine Fragen, aber vielleicht einfach eine Überlegung, was ist wohl entscheidender in meiner Biografie oder auch in Ihrer? Wenn wir jetzt, abgesehen sozusagen von diesen Aspekten, Sie sind ein weißer Mann, ich bin eine Frau mit Migrationsgeschichte, wo bin ich aufgewachsen, in welchem Milieu? Ich bin in einem sogenannten Brennpunkt aufgewachsen. Ich denke, das prägt mich vielleicht sogar viel mehr, als dass ich als die anderen, die klassischen Identitätsmerkmale oder die man schnell aufzählen würde, wenn man mich sieht, genauso wie Sie es gerade gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
Ja, das habe ich mir vorher überlegt für das Gespräch hier. Ich meine, also welche anderen Merkmale es sonst noch gibt. Also ich komme aus Hamburg, Sie kommen aus Frankfurt, meine Vorfahren sind vor 100 Jahren aus Schweden eingewandert, Ihre vor nicht so ganz langer Zeit aus Pakistan. Wir haben beide Politik studiert. Ich weiß nicht, was könnte man sonst noch sagen?
Arbeiterfamilie,
ja.
Kein Akademikerhintergrund, auch wichtige Aspekte.
Genau. Jetzt ist es aber so, dass diese Themen und diese Punkte ja eigentlich jetzt gar nicht so richtig neu sind. Also dass der eine daher kommt und der andere daher, das ist ja irgendwie jetzt auch keine so ganz tolle neue Erkenntnis. Warum beschäftigt die öffentliche Debatte sich mit dem Thema in den vergangenen Jahren vehementer und mehr als früher?
Darauf gibt es viele Antworten. Die eine ganz einfache ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wir leben in einer pluralen Gesellschaft mit sehr vielen verschiedenen Identitäten und Minderheiten. Und seitdem, und viele von denen haben jahrelang keine Rolle gespielt in dieser Gesellschaft, wurden diskriminiert, haben im Bereich Bildung, Arbeitsbereich, bis hin sozusagen im Wohnungsmarkt, wie auch immer, viel Diskriminierung, Sie haben es vorher noch aufgezählt, erfahren. Das hat sich inzwischen verändert. Also wir können von sehr vielen Veränderungen sprechen, wenn wir darüber reden, wie Diskriminierung heutzutage eigentlich ist. Also wenn es um Errungenschaften geht, die identitätspolitische Kämpfe sozusagen schon auch sozusagen, als wo Sie einen Haken dran machen können. Diskriminierung ist weniger geworden, nachweislich. Aber natürlich ist sie immer noch ein Problem und das hängt damit zusammen, und damit hängt zusammen, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, inzwischen auch lauter sind und die Möglichkeit haben, ihre Diskriminierungserfahrungen und so weiter und so fort, die sie machen oder die sie gemacht haben, zu äußern. Deshalb streiten wir auch darüber.
Aber ist das nicht nur so ein anderes Framing für die große Gerechtigkeitsdebatte und den Kampf um mehr Gerechtigkeit, der in solchen demokratischen Gesellschaften ja irgendwie auch schon seit längerer Zeit dazugehört? Ich meine, jetzt, Sie haben jetzt gesagt, Leute mit ihren Identitäten können Fortschritte verbuchen in bestimmten Bereichen. Ich würde vielleicht sagen, ich nenne das vielleicht sozialen Fortschritt und sage, das ist einfach eine Zunahme an Gerechtigkeit in der Gesellschaft, dass Chancengleichheiten erhöht wurden, Zugänge erhöht wurden für Leute, die sich vorher nicht hatten. Warum dieses neue Framing? Also ist die Identitätsdebatte nicht in Wahrheit nur ein neues Wort für die alte Gerechtigkeitsdebatte?
Nein, das denke ich nicht. Ich denke, mit Identitätspolitik ist tatsächlich was anderes gemeint. Wir reden, also es gibt oft diese Erklärung dafür zu sagen, Identitätspolitik gibt es eigentlich schon seitdem es soziale Bewegungen gibt, schon immer, weil wenn auch immer sich Menschen zusammentun und die Gesellschaft verändern wollen, weil sie sich nicht sehen in dem großen Wir, sie fühlen sich ausgegrenzt, könnte man sagen, man spricht hier immer von Identitätspolitik. Aber das, worüber wir heute reden, wenn wir über linke Identitätspolitik sprechen, dann geht es um eine Bewegung, die vor allem, also die insbesondere in den USA entstanden ist, in den 60er, 70er Jahren, wo es darum ging, dass schwarze Menschen ihre gleichen Rechte eingefordert haben, später eben andere Bewegungen, die Frauenbewegung, 68er und so weiter und so fort, also die alle irgendwie sozusagen sich ähneln, aber seitdem sozusagen geht es um einen Aspekt, der eben neuer ist, zu sagen, vor dem Recht sind alle gleich. Also die rechtliche Gleichstellung ist de facto schon gemacht, die gibt es. Wir haben also Artikel 2, Diskriminierungsverbot, niemand darf aufgrund seiner Herkunft und so weiter und so fort benachteiligt werden. Aber trotzdem wurde das nicht eingelöst. Also die rechtliche Gleichstellung heißt eben noch nicht, dass die Ungleichheit und dass die Handlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort damit direkt beseitigt worden sind. Und da geht es dann sozusagen bei diesen Menschen, die immer noch ausgegrenzt werden und es immer noch nicht durch bestimmte Türen schaffen, sich dann eben beschweren. Und dann ist auch dieser Begriff sozusagen zu verstehen, Identitätspolitik. Es geht um ganz konkrete Merkmale, die ihnen eben Zugänge verweigern.
Und bedingt denn meine Identität, so wie wir das jetzt hier gerade verstehen, also das sind ja so Merkmale, die man in so einer Skala richtig so aufschreiben könnte, mein Handeln, oder ich kann es ja noch anders formulieren, überwiegt meine Identität meine Individualität oder hängt meine Individualität zu 100% ab von meiner Identität? Dann bin ich ja gar nicht frei, oder? Also gibt es Freiheit?
Die Frage ist, worüber reden wir? Also was ich jetzt gerade erzähle, ist, wie ich die identitätspolitischen Debatten wahrnehme. Und aber das Problem darin sozusagen, das muss sozusagen auch noch geäußert werden, weil genau das ist der Knackpunkt darin, zu sagen, dass man so stark darauf reduziert wird auf ein bestimmtes Merkmal. Also gerade bei Ihnen ist es dann der weiße Mann und bei mir ist es insbesondere die migrantische Frau. Das steht sozusagen im Fokus. Und genau das ist ein Problem in aktuellen identitätspolitischen Debatten, dass wir sehr stark Menschen auf einen Aspekt reduzieren. Das ist etwas, was sozusagen von den Minderheiten auch selbst so suggeriert wird. Also das Schwarzsein ist das Wichtigste, das Frausein ist das Wichtigste. Und so wird das erklärt wird es damit, das ist der Grund, warum ich diskriminiert werde und deshalb ist das auch sozusagen mein wichtigstes Merkmal. Aber genau das ist das Problem. Wir lassen außer Acht, welche anderen Merkmale viel entscheidender sind. Vielleicht eben, wo komme ich her, in welchem Milieu bin ich aufgewachsen, in welchem Ort, welchen sozusagen Status hatten meine Eltern, rein bildungstechnisch gesehen, aber wie waren wir irgendwie gut aufgestellt und so weiter. Also das sind alles Fragen, die total verloren gehen, weil wir nur noch auf so einer oberflächlichen, symbolischen Ebene über diese Marker sprechen, die man von außen sieht, ne? Also phänotypische Merkmale zum Beispiel.
Kann ich denn als Mann mich glaubhaft für die Rechte von Frauen einsetzen und als Weißer glaubhaft für die Rechte von People of Color?
Auf jeden Fall.
Das sagen Sie jetzt, weil Sie ein liberales Verständnis dieses Begriffes haben. Es gibt andere Leute, die würden sagen, in Wahrheit nein.
Ein großes Problem. Genau das ist ein, also wenn wir dabei sind, uns genauer anzuschauen, wie diese identitätspolitischen Debatten eigentlich verlaufen, dann ist genau das der Punkt, dass mit bestimmten Menschen dann nicht gesprochen wird oder sie eben überhaupt nicht gesehen werden als Alliierte, könnte man sagen, oder als Verbündete in bestimmten Kämpfen, in antirassistischen Kämpfen. Also auch genau das, was Sie gesagt haben, im Antirassismuskampf kann ich sozusagen nicht mit weißen Männern arbeiten, weil sie sozusagen genau das repräsentieren, was eigentlich für den Rassismus verantwortlich ist. Also das ganze System im Prinzip. Und genau das ist, also ein gutes Beispiel ist die Debatte um Wolfgang Thierse vielleicht. Also der immer noch SPD-Mitglied, der eben einen Artikel geschrieben hat, ein Essay geschrieben hat über Identitätspolitik.
Immer noch SPD-Mitglied ist ganz lustig, ja.
Also, er ist es noch, er hat es
ja,
angeboten.
Ja, ich genau. weiß. Ja,
gut, ja. Der in einem Essay...
Man könnte auch sagen, er ist ein großer, bedeutender deutscher Sozialdemokrat, aber er ist gleichzeitig auch noch SPD-Mitglied, das stimmt.
Ja,
das ist ja schön, dass das
zusammengeht. Das habe ich dazu nochmal gesagt, weil er sozusagen nach dieser Debatte es angeboten hatte, auszutreten. Genau, die Debatte war tatsächlich, er hat einen kritisches Essay geschrieben über die Identitätspolitik und gewarnt davor, dass wir nur noch über Race und Gender sprechen, um es jetzt kurz zu fassen, und Class vergessen haben, also nicht mehr über die soziale Gerechtigkeit sprechen. Und was danach passiert ist, das haben sich unter anderem die SPD-Vorsitzende dafür entschuldigt, also Saskia Esken und Kevin Kühnert beispielsweise, weil sie sich dafür schämen, was er gemacht hat und so weiter und so fort. Er wurde sehr stark kritisiert und fühlte sich missverstanden, wie auch immer. Und warum ich das jetzt gerade erwähne, ist, weil Wolfgang Thierse natürlich jemand ist, den man im Kampf gegen Rassismus selbstverständlich braucht. Und genauso alle anderen Thierses und so weiter und so fort, die es gibt, die ein ganz klar antirassistisches Weltverständnis haben und dafür und auch für soziale Gerechtigkeit kämpfen, nichtsdestotrotz aber einfach Kritik haben an bestimmten Auseinandersetzungen, die es gerade gibt, an ganz konkret identitätspolitischen Debatten. Und dahingehend ist es, und das ist genau der Fehler zu sagen, nee, mit dieser Person spreche ich nicht, weil sie Kritik äußert oder weil sie dann gleich unsolidarisch ist.
Thierse hat damals geschrieben, Themen kultureller Zugehörigkeit scheinen unsere westlichen Gesellschaften mittlerweile mehr zu erregen und zu spalten als verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen. Das fand ich natürlich ganz lustig, dass er das gesagt hat als hochrangiger Sozialdemokrat, also der Partei, die mit der Agenda 2010 sehr stark dafür gesorgt hat, dass die Gerechtigkeitsthemen, ich sage jetzt mal vorsichtig, etwas in den Hintergrund getreten sind und auch dann vielleicht Raum gemacht haben für diese eher kulturellen Themen. Also wenn man ein bisschen scharfzüngig und böse ist, könnte man sagen, eine Zeit lang kam es einer Partei wie der SPD eigentlich ganz gut zu Pass, dass stärker über kulturelle Fragen geredet wurde als über soziale, weil bei den Sozialen hatte sich die SPD ein bisschen zurückgezogen, konnte dafür aber sich mit voller Wucht praktisch für die kulturellen einsetzen. Also kein Wunder, dass dann die SPD-Vorsitzenden sich entschuldigen für einen solchen Text eines großen alten Sozialdemokraten und gleichzeitig aber ja in einer Partei mitgemacht haben, die diesem ganzen Prozess ja Vorschub geleistet hat. Aber irgendwie komisch, dass diese beiden Themen so gegeneinander gestellt werden, oder? Also quasi identitätspolitische Gerechtigkeit und soziale. Schön wäre es ja, man hätte beides eigentlich in so einer Gesellschaft.
Idealerweise sollte das so sein. Das ist auch die Kritik in den USA gewesen, als Trump gewählt worden ist. Es gibt dieses bekannte Essay von Mark Lilla, der darüber geschrieben hat, aber auch viele weitere, nicht nur er, dass links im Prinzip schuld am Aufstieg von rechts ist. Das verbindet sich sozusagen mit dem, was Sie jetzt gerade formuliert haben, weil aufgrund der vielen anderen sozioökonomischen Probleme die soziale Frage wurde total außer Acht gelassen und man hat sich nur noch mit Minderheiten-Issues sozusagen sich auf die fokussiert, weil als andere eben man hatte keine Antworten und Lösungen, man hat sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Also das passt im Prinzip auch dazu. Ich meine, die These kann man kritisch diskutieren, das ist jetzt nicht heute das, was wir machen, aber ich finde, da ist durchaus etwas dran, insofern, dass die soziale Frage oder sozusagen soziale Themen in aktuellen Debatten, die geführt werden, wenn es eben um Diskriminierung geht, um Sprache etc., Gender-Scherzen, dass wir viel weniger darüber sprechen, wie wir soziale Ungerechtigkeit bekämpfen können, aber auf einer symbolischen Ebene oft doch bleiben.
Aber die Antwort ist ja gar nicht so kompliziert. Das kostet natürlich weniger, die Homo-Ehe einzuführen, als den Leuten ein anständiges Gehalt zu bezahlen, oder?
Genau. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich mit mehr
Arbeit. Das heißt Arbeit also, verbunden. Es ist sozusagen für eine Firma wie Nike kostengünstig überall Regenbogenflaggen zu machen, anstatt irgendwie die Leute, die die Schuhe produzieren, anständig zu bezahlen. Also was ich interessant finde, ist, dass so große Teile der Gesellschaft darauf reingefallen sind und gesagt haben, ja, Regenbogenflagge super und so, und wie die Schuhe produziert werden, ja gut, das ist gar nicht mehr so unser Thema, weil an das System kommen wir sowieso nicht ran. Aber die Regenbogenflagge, die können wir aufhängen.
Genau, es ist einfacher und es sieht auch gut aus, natürlich. Also deshalb ist auch, wenn man so will, ist das kapitalistische System, kann die antirassistischen Vibes sozusagen, diesen Trend total gut aufnehmen. Ich habe vergangenes Jahr so ein Special gekauft vom Harvard Business Magazin, wie man Rassismus inkorporieren kann in Unternehmen. Und das ist sozusagen in 10 Schritten ganz einfach erklärt. Ne? Also egal, ich muss sozusagen nicht den strukturellen Rassismus bearbeiten, ich muss gar nicht unten nach unten gucken, wie auch immer. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie in meiner Satzung oder sozusagen am Jahrestag von irgendwas an Rassismus erinnern und mich sozusagen offiziell einmal als Vorstand, wie auch immer, gegen Rassismus aussprechen und ein paar Menschen einsetzen, ein paar schwarze Menschen, ein paar andere POCs, und dann habe ich schon sozusagen was Gutes gemacht für mein Image. Also und so laufen, aber auf dieser sozusagen symbolischen Ebene laufen auch gerade die Debatten ab. Also wir reden genau darüber sozusagen. Also Antirassismus heißt ganz oft, welche Sprache wird verwendet. Antirassismus heißt, wir zählen ab, wie viele Minderheiten in Talkshows repräsentiert sind und so weiter. Alles auch wichtig, sicherlich. Kann man auch drüber reden, was wichtiger ist als das andere. Aber bleiben auf dieser symbolischen Ebene einfach verhaften und gucken eben gar nicht mehr, wie ist sozusagen den Menschen geholfen, wie ist sozusagen die Kluft zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, um das einfach so ganz einfach zu formulieren. Wie können wir die bearbeiten?
Die Frage ist das tatsächlich nur symbolisch oder kann man auch sagen, wenn man die Gesellschaft an solchen Stellschrauben verändert, ja, wir verändern die Sprache, bestimmte Worte benutzen wir nicht mehr, verdrängen dadurch bestimmte Stereotypen aus den Köpfen der Leute, wir machen bestimmte soziale Gruppen sichtbarer, wie Sie eben gesagt haben, indem sie im Fernsehen häufiger auftauchen, und dadurch wirken wir in die Gesellschaft hinein, also so ganz tief in das Gewebe der Gesellschaft, verändern sie und werden dann in der Folge auch eine irgendwie bessere und gerechtere Gesellschaft haben? Oder wäre das naiv, das zu glauben? Die Frage ist vielleicht ein bisschen fies, aber nur mal so Ihre Haltung dazu.
Es geht gar nicht nur um Sprache verändern wollen. Also, dass Sprache sich verändert, das ist klar. Und dass wir irgendwann, und dass es gut ist, darüber zu sprechen, dass bestimmte Begriffe, haben Sie jetzt von Begriffen gesprochen, die verletzend sein können. Und
die Mohrenstraße.
Zum Beispiel N-Wort, Z-Wort-Debatten und so weiter und so fort. Es geht gar nicht um die Sache selbst. Also was ich vor allem problematisch finde, ist die Art und Weise, wie Menschen, die diese Begriffe dann aber doch nutzen, im öffentlichen Diskurs, sei es irgendwie Annalena Baerbock, während sie erklärt oder erzählt von einem rassistischen Vorfall an der Schule. Das hat sie vor einem Jahr gemacht und hat das N-Wort dabei verwendet und wurde danach massiv sozusagen kritisiert, hat in sozialen Medien massiven Shitstorm erlebt und wurde aufgefordert, sich zu entschuldigen. Und diese Dynamik, die in sozialen Medien ganz oft entsteht, ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Wir bleiben mal nur bei dem Thema Sprache, wo Menschen als unsolidarisch erklärt werden, als rassistisch und so weiter und so fort, nur weil sie vielleicht einen oder anderen falschen Begriff verwendet haben. Ich kann das, wenn ich noch darf, ganz kurz noch erzählen. Mir fällt nämlich ein, was mir vor 2 Jahren passiert ist in einem Gespräch mit Patrick Barnas, dem FAZ-Journalisten. Wir haben gesprochen über... Es ging um die Mbembe-Debatte, das ist aber eigentlich gerade egal. Und er hat zitiert aus, Mbembe ist ein schwarzer Philosoph, und er zitierte aus seinem
eingeladen,
Buch.
Eingeladen, Ruhrtriennale, ausgeladen, weil er ja angeblich irgendwie anti-israelisch, antisemitisch, und dann fand die Ruhrtriennale nicht statt und alle waren ganz erleichtert.
Genau, die fand wegen Corona gar nicht statt, deshalb war es egal. Genau, das ist jetzt erstmal egal, ja. Das vergessen wir kurz, weil es geht mir eigentlich nur darum, was danach passiert ist mit mir. Also ich habe dieses Gespräch geführt mit Patrick Barnas, wir haben darüber diskutiert und er hat zitiert aus dem Buch von Mbembe, der selbst das N-Wort verwendet. So. Und er hat da aus dem Buch zitiert und ich habe danach reagiert und wir haben einfach weitergesprochen. Und das Problem für die identitätspolitischen Verfechter, kann man das sagen, die eben Identitätspolitik so stark verteidigen, war, wie es denn sein kann, dass ich das N-Wort unkommentiert habe stehen lassen. Danach habe ich wirklich unglaublich viele krasse E-Mails bekommen und wurde auch ausgeladen aus 2 Podien, weil es ja nicht geht. Also ich wurde als unsolidarisch und gesehen und ich würde Rassismus eine Bühne geben, weil ich nämlich nicht interveniert habe und so weiter und so fort. Da kann man sagen, es ist nicht so weiter schlimm. Gut, dann war ich halt woanders und so. Man kann das einfach, also das geht nicht darum, wie schlimm ich das jetzt fand, sondern die Art und Weise, diese Vehemenz, diese Aggressionen, die mir gegenüber geäußert worden sind, weil ich das zugelassen habe. Und es war ganz egal, worum es im Gespräch ging.
Aber kann das nicht, ganz egal. Liegt das nicht vielleicht am Internet und an den sozialen Medien, weil die Leute da einfach grundsätzlich durchdrehen und ganz egal, worum es geht und bei solchen Themen dann immer noch mehr? Und, ich meine, frage ich jetzt im Ernst, weil ja. Das wird es zwar nicht besser machen, weil das kriegen wir ja nicht mehr zurück in die Tube, aber...
Also wenn wir auf die vergangenen krassesten Debatten schauen im identitätspolitischen Zusammenhang, dann spielen die sozialen Medien natürlich die entscheidende Rolle. Die entscheidende, weil dort die Art und Weise, wie dort Diskussionen verlaufen, diese Eskalationsdynamik, die ist natürlich sehr speziell und führt auch dazu, dass wir sehr schnell in diesem Freund-Feind-Schema denken. Wer hat was gesagt und wer liked jetzt was und so weiter und so fort. Also dass die sozialen Medien ganz, ganz großen Beitrag leisten oder den entscheidenden eigentlich, das ja, klar.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble und ich sitze hier mit der Wissenschaftlerin Saba Nur-Cema und wir reden jetzt mal über etwas, was Sie vorhin so beiläufig gesagt haben, linke Identitätspolitik. Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass Identitätspolitik vor allen Dingen was Linkes ist. Man könnte aber auch sagen, es ist genau das Gegenteil. Man könnte auch sagen, was Konservativeres und Reaktionäreres gibt es gar nicht. Es gibt ja auch die Identitären, die sind schon begrifflich ganz nah dran. Also eigentlich ist es, so wie ich politologisch oder keine Ahnung, oder geistesgeschichtlich oder so sozialisiert wurde, ja eher das Gegenteil von progressiv, dass man sagt, du bist als Deutscher geboren und wirst immer ein Deutscher bleiben und der Türke ist immer ein Türke. Und wir haben auch gar nichts gegen den Türken, solange er schön bei sich zu Hause bleibt und der Deutsche bleibt bei sich und der Türke bei sich und jeder hat seine Identität und richtig miteinander reden und verstehen können die sich sowieso nicht. Das ist ja identitäres Denken. Das finden wir ja eigentlich gar nicht so gut. Und jetzt sagt man, du bist ein POC und du bist ein Weißer und ihr könnt auch nicht miteinander reden, weil da eine 500 Jahre Rassismusgeschichte dazwischen stehen und wenn jeder bei sich bleibt, ist es am besten. Deshalb glaube ich, viele Identitäre haben mit vielen Grundüberzeugungen von Identitätspolitikern gar kein Problem. Ist das nicht auch irgendwie doof?
Also jetzt rechte Identitätspolitik, die Sie jetzt sozusagen vergleichen... Mit Linker muss man vorsichtig sein. Natürlich gibt es einen massiven Unterschied, ist, dass es in der linken Identitätspolitik um Gerechtigkeit geht für alle Menschen. Es geht um Gleichheit. Und rechter Rassismus tötet Linker. Also, das sozusagen, das, also da der Vergleich ist schwierig. Aber dieser Aspekt ist natürlich ein ganz wesentlicher zu sagen, diese Essentialisierung, die stattfindet in der identitätspolitischen Argumentation, zu sagen, du bist Muslim, du bist schwarz, du bist jüdisch, wie auch immer, und das ist das Entscheidende, hat natürlich etwas, also ist gefährlich im Prinzip, weil wir dann wirklich von geschlossenen Gruppen sprechen, also von geschlossenen Kulturen. Und das widerspricht, genau, also sozusagen nur dieser Aspekt der Essentialisierung, dass Gruppen eben gebildet werden und jede Kultur für sich steht, der ist natürlich ja vergleichbar in irgendeiner Form mit einem ethnopluralistischen Denken in der Rechten, zu sagen, jeder gehört dahin, wo er herkommt. Ne? Also ich bin jetzt aus Pakistan oder meine Eltern sind aus Pakistan hier emigriert und ich bin am besten dort aufgehoben, dann geht es mir dort auch besser. Also sozusagen genau dieses Denken. Da hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch vor einigen Jahren auf der Buchmesse mit zwei jungen Rechten oder rechten Jugendlichen, wie auch immer, die, mit denen ich genau darüber gesprochen habe, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Das war wirklich ganz interessant, wenn ich es kurz nur erwähnen darf.
Bitte.
Ich hatte die beiden so vielleicht Anfang 20 angesprochen und also, beziehungsweise die sind zu uns am Stand, zu uns heißt Bildungsstätte Anne Frank, wo ich jahrelang tätig war, und haben dort gefragt, naja, wir sind auch im Prinzip gegen Rassismus. Also es geht uns gar nicht darum, dass Menschen töten und so weiter, darum geht es überhaupt nicht, um das jetzt mal einfach zu sagen. Es geht nur darum, dass Menschen tatsächlich dahin hin sollen, wo sie herkommen. Das ist auch besser für ihr Klima, für ihre Haut und so weiter. Ne? So, in jeglicher Hinsicht besser, wenn sie dann dorthin gehen, wo sie eigentlich herkommen. Und dann hatte ich war ein bisschen gelangweilt an dem Tag, muss ich sagen, es gab nicht so viel anderes zu tun und dann hatte ich mir einfach gedacht, ich versuche mal so ein Gedankenspiel mit denen und habe dann gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich herkomme, ich bin adoptiert und von Ute und Hans und die wissen gar nicht, wo ich herkomme, ich weiß gar nicht, wohin ich kann nur Deutsch sprechen. Und das war für die beiden erstmal so, okay, wirklich, und haben dann nachgefragt, ich habe die Geschichte immer weiter ausgeschmückt, es ging immer, ich habe irgendwie super Ideen gehabt, das war super kreativ und habe gesagt, naja, es war halt so und so und dies und jenes und dann bin ich in Hannover gelandet, musste dann nach Frankfurt, wie auch immer, jetzt bin ich hier und weiß echt nicht mehr, weil ich wüsste gar nicht, wohin ich soll nach eurer Logik. Die haben echt angefangen zu schwitzen, also die wurden ganz rot zum Teil und haben gesagt, naja, aber du musst uns verstehen, wir laufen rum durch Offenbach und da sieht niemand mehr aus wie uns, wie wir. Die sehen alle anders aus und haben sozusagen immer wieder probiert, naja, vielleicht kannst du das irgendwie herausfinden, vielleicht kannst du dich daran wenden und so weiter. Also haben mit mir richtig gefiebert.
Die wollten ihnen helfen.
Ja, die wollten mir helfen.
Einen Platz für sie zu finden.
Ganz genau. Also sie haben wirklich, also ich habe gesehen, es war wirklich authentisch, dass sie überlegt haben, wie könnten wir das jetzt bei dir hinkriegen, bis sie am Ende einfach gesagt haben, nee, sorry, also du passt hier nicht hin, das geht einfach nicht, du kannst hier nicht bleiben, so. In unserer Gesellschaft, in unserer, also die wir uns wünschen, ist halt einfach kein Platz für dich. Warum habe ich das eigentlich erzählt? Ich muss jetzt gerade wieder zurück zu dem... Ah ja, weil eben sozusagen dieser Vergleich mit rechter Identitätspolitik und linker in der Hinsicht natürlich schwierig ist. Also gleichsetzen kann man das natürlich nicht, aber was bei der linken Identitätspolitik eben passiert, insbesondere im Zusammenhang mit dem Konzept, vielleicht kommen wir darüber nochmal zu sprechen, wenn es um kulturelle Aneignung geht. Ich weiß nicht, ob wir darüber nochmal reden werden. Da äußert sich das ganz gut. Also welche symbolischen, also welche Codes, welche Frisuren und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Debatte um Dreadlocks, wer darf sie tragen. Also dass man da auch sehr stark in so ein essentialistisches Denken hat. Nur bestimmte Gruppen dürfen bestimmte Symbole oder Tenner-Tattoos und so weiter und so fort tragen.
Naja, das Problem ist ja, dass viele von diesen Themen so sind, dass wenn man sie in einem, also ich sage jetzt, Entschuldigung, jetzt benutze ich das schlimme Wort, einem normalen Menschen sagt, schüttelt er den Kopf und denkt, das ist ja skurril, wie lustig und so und das ist ja total absurd. Aber in Wahrheit ist es dann gar nicht so absurd, weil es eben durch diese Beschleunigung der sozialen Medien und durch diese Schneeballeffekte, diese Multiplikationseffekte, schwappt dann der Wahnsinn doch in die Realität und hat da eben echte Konsequenzen. Ich meine, Sie haben eben gesagt, Sie wurden bei zwei Veranstaltungen nicht eingeladen. Das heißt, Sie sind dann so ein bisschen mal gecancelt worden. So heißt das ja. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, können Sie ab. Aber das kann ja auch existenzvernichtend sein, sowas. Also das kann ja sozusagen Leuten wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn man sie mit falschen Stempeln besetzt. Gibt es da einen Haben Sie da Hoffnung? Also man könnte jetzt ja auch sagen, also ich vertrete jetzt mal die These, wir sind eine Gesellschaft, die lange Zeit sich selber belogen hat über ihren Gerechtigkeitssinn, ja, und über ihre Inklusionsfähigkeit, bis zu dem Punkt, wo eben dann bestimmte Gruppen gekommen sind, die gesagt haben, Leute, so gerecht wie ihr tut, seid ihr gar nicht. Und wir machen euch jetzt darauf aufmerksam, wir schweigen nicht mehr. Und das verändert eine Zeit lang die Debatte und macht sie sehr wüst und wild und laut und teilweise auch ungerecht und teilweise auch kontraproduktiv. Aber dahinter kommt eine Phase sozusagen, dadurch erreichen wir einen Fortschritt. Halten Sie das für möglich, dass das sozusagen eine Phase ist, durch die wir jetzt durchgehen, weil es eben neu ist, dass diese Gruppen sich zu Gehör bringen?
Ich habe die Sorge, dass wir viel zu sehr, also dass wir eher woanders hinsteuern, dass wir viel mehr in dieses Gruppendenken und diese Partikularinteressen, dass wir die viel zu sehr unterstützen. Also mit wir meine ich jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen auch, weil wir großes Verständnis dafür haben, für Verletzungen, für Betroffenheiten. Wenn sich Minderheiten äußern und sagen, durch dieses Wort fühle ich mich verletzt oder diese eine Sendung, wie auch immer, war verletzend und so weiter und so fort. Also sozusagen, wenn es schnell darum geht, dass wir aufgrund von Verletzungen Veränderungen herbeiführen, dann unterstützen wir die Gruppen darin, dass sie sich in ihren, man könnte sagen, in ihren Safe Spaces sozusagen weiter zurückziehen. Ja? Und dass wir dann, das, was Sie sagen, dass wir irgendwann in eine Phase kommen, wo wir wieder zusammenwachsen, das ist schwierig. Also wie soll das funktionieren, wenn wir beispielsweise Düsseldorfer Schauspielhaus, die Debatte um die Rassismusdebatte dort, es gab einen rassistischen Vorfall, der wurde aufgearbeitet und sozusagen gewünscht worden ist von schwarzer Community, von Teilen der, jetzt nicht die gesamte, dass es ein schwarzes Theater geben soll, ein schwarzes Ensemble, wo nur schwarze Menschen teilnehmen können, wo nur schwarze Menschen aufführen sollen. Das gibt es jetzt auch. Finde ich hochproblematisch. Was heißt das für die Gesellschaft? Also was heißt das für uns als Gesellschaft, wenn wir solche geschützten Räume, Safe Spaces, werden sie auch genannt, Safer Spaces, wie auch immer, wenn wir diese zulassen, also die kann es natürlich geben, aber sozusagen in öffentlichen Institutionen, also sozusagen, es gibt jetzt im Düsseldorfer Schauspielhaus ein schwarzes Ensemble. Das klingt erstmal super sympathisch, man kann sagen, ja, weil dort eben Rassismus ein Problem ist und schwarze Menschen im Düsseldorfer Schauspielhaus Rassismus erfahren haben, haben sie jetzt ein Ensemble, wo sie untereinander sind, wo sie dann geschützt sind. Aber was ist, wenn morgen dann transsexuelle Menschen kommen, muslimische Menschen kommen und jüdische und so weiter und so fort und alle sagen, auch wir brauchen diese geschützten Räume. Auch wir brauchen das, weil Diskriminierung und Ausgrenzung einfach so ein großes Problem ist in der Gesellschaft. Werden wir dann zulassen, dass es diese ganzen Räume gibt? Also und wenn wir das tun, weil erstmal sozusagen die Verletzungen, die Menschen dann von der Menschen berichten oder wenn sie sagen, wir sind betroffen von Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus, der Impuls ist ja zu sagen, wir müssen was dagegen tun. Ja, und wir müssen sie schützen, wir müssen uns schützen, wir müssen sie schützen. Aber wenn man sich das zu Ende denkt, dann ist das, dann sehe ich nicht das, was Sie gerade formuliert haben, zu sagen, es gibt eine Phase, wo dann wieder alles gut ist.
Ich finde es so deshalb interessant, weil wenn man will, kann man von diesem Thema einen Bogen schlagen zu dem, was sonst noch so gerade los ist auf der Welt, weil das, was man so den Universalismus nennt, ja offenbar in einer großen Krise ist. Und wir sehen das hier so gesamt, so klein, in diesem kleinen gesellschaftlichen Rahmen, von dem wir gerade sprechen. Man sieht es aber auch im großen internationalen Rahmen, dass Globalisierung vielleicht rückabgewickelt wird, ja, dass der internationale Kapitalismus der bekanntlich viele Nachteile hat, aber der immerhin den großen Vorteil hatte, dass sozusagen die Leute irgendwie alle auf irgendeine Weise wenigstens miteinander zusammengearbeitet haben, stoppt. Und Sie haben eben gesagt, partikulare Gruppen, nicht? Man kann ja auch weitergehen, sagen Tribalismus, also Stämme sozusagen stärker sich um sich selber kümmern und die Einheiten wieder kleiner werden. Also diese, was in den Staaten sich abspielt, zwischen den Staaten abspielt, die Renationalisierung spielt sich innerhalb der Gesellschaften ab, in der Tribalisierung. Alles zerfällt irgendwie. Das ist ein großes Scheitern eigentlich. Also ich finde, dass wenn ich jetzt so ein bisschen als Doomsday-Typ unterwegs sein dürfte, würde ich sagen, das ist die beunruhigendste Entwicklung von allen. Das finde ich fast, also ich persönlich finde das noch schlimmer als die Klimakatastrophe, weil es zeigt, dass die Menschen irgendwie den Glauben daran verlieren, dass sie gemeinsam zusammenarbeiten können über alle Grenzen hinweg. Es ist gar kein Ziel mehr. Es ist nicht mal mehr die Idee. Sondern die Leute sagen, das klappt eh nicht. Das hat in den letzten Jahren so beschissen funktioniert. Guck mal, wo wir da gelandet sind. Das lassen wir jetzt lieber. Das ist super beunruhigend.
Finde ich auch. Es ist diese Atomisierung der Gesellschaft, die Sie gerade so beschrieben haben. Das ist genau das, was wir paradoxerweise, obwohl wir, denke ich, alle zustimmen würden, dass das ein Problem ist, aber wir lassen sie auch zu ein Stück weit. Ne? Also das ist genau die Herausforderung zu sagen, es gibt Dinge, die sind verletzend, es gibt Worte, die sind verletzend und so weiter, aber das heißt eben nicht, dass in der Gesellschaft, also dass wir sozusagen aufhören, miteinander zu sprechen. Also diese Bereitschaft oder die sinkt einfach, also eine Diskursbereitschaft von Menschen, die dann eben verletzt sind, betroffen sind oder in diesen identitätspolitischen Debatten eben eine ganz bestimmte Position einnehmen und nicht mehr bereit sind, mit weißen Männern zum Beispiel zu sprechen oder eben mit Menschen, die eine andere Position, die eine andere Meinung haben, vielleicht erstmal so rum, gar nicht jetzt nur mit dem Stempel weiße Männer, sondern die eben bestimmte Dinge einfach anders sehen. Und wenn wir diese Dialogbereitschaft komplett verlieren oder wenn wir zulassen, dass sie weiter sinkt, wird das genau passieren, was Sie beschreiben. Also es ist diese Zersplitterung und Atomisierung der Gesellschaft.
Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble und ich sitze hier mit der Wissenschaftlerin Saba Nordschema und stelle jetzt mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengt, aber die mir irgendwie doch auf der Seele liegt. Finden Sie das okay, dass russische Cellisten nicht mehr engagiert werden jetzt, weil sie Russen sind?
Nein.
Okay, ja, es ist deshalb wichtig, weil letztlich gehört das natürlich schon zu unserem Thema, weil wir ja eine Politisierung aller Lebensbereiche haben. Das finde ich super interessant, weil ich meine, früher gab es ja, vielleicht ist das auch ein altmodisches bürgerliches Ideal, dass man irgendwie sagt, so man trennt die Sphären. Ja, einer ist ein guter Cellist und ich stelle ihn an, weil er hier Cello spielt und ehrlich gesagt, was für Bücher er liest und solange er jetzt nicht irgendwie ein echter Schwerkrimineller ist, irgendwo gibt es sicherlich eine Grenze, spielt der Rest für mich jetzt nicht so eine große Rolle. Heute sind wir aber so weit, dass man sagen, der ist Russe, deshalb darf der dieses Orchester nicht. Das ist ja auch eine Form von Cancel Culture, die aber den allerhöchsten Segen hat, weil unsere gesamte Gesellschaft im Moment so funktioniert. Oder finden Sie den Vergleich jetzt gerade unpassend? Ich weiß nicht, ich dachte jetzt nur, weil wenn wir jetzt hier schon reden und da ist gerade dieser Krieg und der hat ja ganz merkwürdige Auswirkungen.
Ja. Ich würde gar nicht von Cancel Culture sprechen, weil das ja auch so ein rechter Kampfbegriff geworden ist. Also auch ich würde von mich gar nicht sagen, ich wurde gecancelt. Ist halt einfach blöd. Und es ist, aber das ist natürlich problematisch. Man kann das vergleichen, weil es darum geht, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, wie auch immer, nicht eingeladen werden. Mich erinnert es viel mehr an Israel, also den Boykott von Israelis, wenn es um Tagungen und Konferenzen geht oder eben Konzerte, wo Musiker nicht eingeladen werden und so weiter. Also das ist auch meine Assoziation damit.
Okay, aber da kommt natürlich dann gleich der Bundestag und sagt, das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht.
Genau, also wenn man jetzt ins Detail geht, gibt es ganz viele Unterschiede. Ich habe erstmal die Assoziation nur aufgenommen, zu sagen, aufgrund der Herkunft Menschen irgendwie auszuschließen, aus dem Ensemble oder aus dem Konzert oder sowas. Also das, ich denke da, mein Gefühl ist, dass man die Mehrheit dafür finden würde, zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
Braucht eine moderne Gesellschaft eine gemeinsame Identität oder verliert der Begriff da seinen Sinn? Also so eine Art, ich weiß jetzt auch nicht, helfen Sie mir, Seinszweck oder gemeinsames Programm oder keine Ahnung, oder ist das...
Wir können auch alle einfach Demokraten sein. Also ich meine, die Frage ist, was brauchen wir, um, also wie äußert sich so eine Identität? Also reicht es vielleicht zu sagen, wir sind alle, wie gesagt, überzeugte Demokratinnen und Demokraten oder wir sind einfach alle deutsch?
Das Problem mit der Demokratie ist ja, alle sind ja Demokraten. Auch Herr, ja. Herr Erdogan sagt auch, er ist ein Demokrat und Herr Orban und vielleicht Herr Putin sagt das jetzt nicht mehr, aber die meisten sagen ja, sie sind Demokraten. Und wenn man da genau hinguckt oder auch gar nicht so genau, würde man sagen, nee, das stimmt aber irgendwie gar nicht. Der Begriff ist auch so ein bisschen durchgenudelt. Ne?
Genau, das war auch ein Beispiel. Also ich meine, die Frage ist auch, also was soll diese Identität beinhalten? Wenn wir jetzt nur über Deutschland sprechen, dann braucht es, ist in vielen Zusammenhängen auch schon aufgetaucht, es braucht ein neues deutsches Wir. Das braucht es schon. Also wo, egal welcher Herkunft und Religion man ist, man tatsächlich auch das Gefühl hat, oder die dazuzugehören.
Aber es ist schwer für dieses Land, weil es ja unter langer Jahre CDU Regierung oder auch kultureller Dominanz sozusagen sich gesträubt hat, gegen die Erkenntnis einer Einwanderungsgesellschaft zu sein, obwohl nach der gängigen Definition, glaube ich, 20-25% der Leute, die hier leben, den sogenannten Migrationshintergrund haben. Also es ist ein Viertel, das ist halt echt, echt viel. Und trotzdem hat das Land sich ja sehr schwer damit getan, diese Identität anzunehmen. Ich glaube, da hat sich unheimlich viel geändert in den letzten 5 Jahren. Und also zum Guten, das würde ich als großen gesellschaftlichen Fortschritt bezeichnen, dass wir da, glaube ich, anders umgehen. Aber komischerweise so richtig so nach so durchgesackt quasi ins Fundament ist es noch nicht. Also die Leute wissen schon, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, aber was das eigentlich heißt, das wissen sie nicht so richtig, ne?
Ja, es gibt natürlich viele Gleichzeitigkeiten. Ich würde auch sagen, dass das Thema Integration, um es jetzt mal so zu nennen, auch wenn es da natürlich Schwierigkeiten mit dem Begriff geht, also warum soll man sich in eine Gesellschaft integrieren, wenn man hier geboren und aufgewachsen ist? So, ne? Aber da wurden viele Fortschritte gemacht, selbstverständlich. Also wir haben jetzt auch endlich im Kabinett einen Minister mit Migrationshintergrund. Es ist das erste Mal seit 1949 in der Bundesrepublik. Katharina Barley zähle ich jetzt erstmal nicht sozusagen zu dieser Art von Migrationshintergrund. Und es gibt viele andere Aspekte, die, Deutschland ist diverser geworden und es gibt definitiv vieles, wo man sagen kann, es wird besser. Auch die Aufarbeitung mit aller Kritik oder die Erinnerung an den rassistischen Mord in Hanau ist auch ganz anders, als wenn man liest, wie es in den 90ern gewesen ist nach den rechtsextremen Anschlägen. Also wenn sich hier sozusagen auch jetzt der Bundeskanzler äußert und so weiter und an die Opfer erinnert, da könnte man sagen, klar, das ist selbstverständlich, aber ich denke, das ist nicht selbstverständlich gewesen vor einigen Jahren, vor 2 Jahrzehnten. Und dass es heute so ist, ist auch, man könnte sagen, ein Fortschritt, wenn es darum geht zu sagen, wer gehört eigentlich zu unserer Gesellschaft, wer gehört zum Wir.
Glauben Sie, dass es sein kann, dass solche Veränderungen zu schnell gehen? Es gibt ja immer noch, also wenn ich denke, wie sich das Klima verändert hat in der Zeit, die ich so miterlebt habe, so, und das ist ja schon eine Weile, früher war es echt teilweise krass reaktionär. Also es war einfach, ich komme noch aus einer wirklich reaktionären Gesellschaft. Das würde ich heute nicht mehr so empfinden, so kommt mir unsere Gesellschaft nicht vor. Aber ich sag mal, es gibt so Taschen, so, ja, so Pockets, wo doch irgendwie doch eine Menge Unsinn in den Köpfen der Leute so übrig geblieben ist. Und die Frage, die mich dann manchmal umtreibt, ist, geht das zu schnell für diese Leute? Müssen wir auf die warten? Ja, weil der Konvoi sozusagen sich nach dem langsamsten Schiff richtet und nicht nach dem schnellsten. Oder ist das Quatsch, weil man 20% verliert man eh immer und dann ist es halt so?
Auf wen soll man warten? Wen meinen Sie genau? Meinen Sie Menschen, die das Gefühl haben...
Ja, jemand, der sagt irgendwie so, mein Zigeunerschnitzel hieß immer Zigeunerschnitzel und ja, das lasse ich mir nicht nehmen von euch, ihr Sprachpolizisten, ihr...
Die müssen wir
ich verteidige meinen Zigeunerschnitzel.
Die müssen wir natürlich alle mitnehmen, das ist ja ganz klar. Und das Tempo, das richtet sich dann irgendwie ein. Das ist klar. Ich denke, es ist aber ganz wichtig, genau diese Personen eigentlich noch viel gezielter anzusprechen und sie nicht zu belächeln, weil das ist das, was oft passiert. Und ich rede jetzt nicht von denen, die absichtlich dann beschimpfen und die ganz genau wissen, dass sie mit ihren Worten und Taten andere verletzen. Ich hatte nach dem, das erinnert mich gerade an eine Diskussion, die ich hatte, wo ich teilgenommen habe, das war auch nach den Morden in Hanau, in der Diskussion ging es um Rassismus in Deutschland, ist es überhaupt ein Thema, also nach dem Morden. Und viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Menschen, die gesagt haben, Rassismus ist eigentlich nach 45 kein Thema mehr in Deutschland. Also mit den Menschen habe ich, also und in Rassismus hier in der Multikulti-Rhein-Main-Gebiet, also in Frankfurt, in Hanau, das ist etwas, das gibt es nicht, weil hier leben so viele Migranten. Also ich weiß es schon immer, dass sie hier leben und ich akzeptiere die. Rassismus hat eigentlich überhaupt gar keinen Platz mehr hier bei uns und hat auch nichts mit mir zu tun. Und ich meine, das eine ist zu sagen, das würden viele machen und das ist auch tatsächlich so, dass diese Position belächelt wird, zu sagen, naja, jetzt siehst du mal, du musst mir zuhören, wie es mir jetzt geht. Also sozusagen so der klassische identitätspolitische Aktivist würde sagen, ich bin hier geboren, aufgewachsen, werde aber tagtäglich diskriminiert, ne, wegen meinem Aussehen, kriege keinen Job und so weiter und so fort. Und du lebst hier irgendwie in Hanau mit dem Gedanken oder sozusagen mit dem Wohlbefinden, alles ist gut und Rassismus hat hier keinen Platz. Und die Frage ist aber vielmehr, oder die wichtigste ist, diese Person aber eben mitzunehmen und zu sagen, naja, es ist dann eben so, dass das Tempo bei dir irgendwie anders ist, bei diesen Menschen, die das Gefühl haben, Rassismus.
Okay, dann behandeln sie ihn aber doch auch ein bisschen so als so ein bisschen debilen. Der braucht halt, du brauchst halt ein bisschen länger, das zu checken. Ne? Du kriegst
das ist okay, ja, genau. Aber die sozusagen.
Ja, das meinte ich jetzt aber eher ironisch. Also ich glaube, das kommt gar nicht so gut an bei den Leuten, wenn die das merken. Also würde ich jetzt mal schätzen.
Na, es ist die Frage, wie man es macht. Aber womit ich ein Problem habe.
Viele fühlen sich dann auch von oben herab behandelt.
Genau.
Wenn man sie von oben herab
behandelt. Wenn man sie niederschreit oder wenn man sozusagen das Gefühl hat zu sagen, so hier, das kann ich nicht ernst nehmen und deshalb will ich gar nicht mit dir in Austausch und will sozusagen mehr in meiner Gruppe bleiben, dann haben wir wieder ein Problem, oder? Also dann ist genau das Problem zu sagen, gut, mit weißen Männern rede ich nicht, weil die tendenziell keine Ahnung von Rassismus haben. Also es ist immer so die Frage, wie viel Verständnis habe ich und wie viel nicht und das muss nicht von jedem erwartet werden.
Ich finde das ganz interessant, wenn man sich sozusagen das Beispiel von Polen und Ungarn anguckt, wo man ja Gesellschaften hat, da funktionieren die Medien nicht so wie hier und so weiter, das glaube ich auch alles und so, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, ja, hoffentlich irre ich mich jetzt nicht, dass doch die Mehrheiten, die dort erzielt werden für diese sehr konservative, reaktionäre Politik echt sind. Also dass diese Gesellschaften, würde ich sagen, sind in den Mehrheiten, wie sie sich so mehr oder weniger so äußern bei den Wahlen, tatsächlich dagegen, Migranten aufzunehmen. Die wollen tatsächlich autochthon bleiben. Das sind sozusagen Gesellschaften, die entscheiden mehrheitlich, wir wollen diese Form von westlicher Liberalisierung nicht haben. Wow, das passt eigentlich auch gar nicht in unser Bild, weil man denkt so, aber wir wissen doch alle, dass das eigentlich toll ist. Und jetzt stellen wir aber fest, da sind Gesellschaften, die ja irgendwie auch irgendwie zu uns gehören, ja, sind in der EU und NATO und gerade jetzt auch in dieser besonderen Situation leisten die auch sehr viel tolle Verbündete und so, aber trotzdem sind die total reaktionär. Also ich will damit darauf hinaus, es gibt offensichtlich die Möglichkeit, sich auch so zu entscheiden als Gesellschaft.
Ich habe gerade von Gleichzeitigkeiten gesprochen und das ist eine weitere und genau die gibt es, diese reaktionären Kräfte, die sich weiterhin in irgendeiner Utopie oder nostalgisch leben, wie auch immer, und sich keine diverse Gesellschaft wünschen und auch nicht wollen, definitiv.
Meinen Sie, dass viele Leute Angst haben vor dieser Veränderung, die da im Gange ist, die sozusagen eben bedeutet, Gruppen, die vorher keinen Zugang hatten, bekommen Zugang? Meinen Sie, dass Angst ein großer Faktor ist, vielleicht sogar ein größerer, als man das so mitbekommt? Also Angst vor Veränderung, auch bei uns?
Dazu gibt es ja mehrere Studien, die das auch belegen. Also dass Angst ein ganz, ganz großer Faktor eigentlich ist. Vielleicht nur in Bezug auf den Islam oder Muslime gesprochen. Der Islam ist eine Bedrohung für Deutschland. Und Muslimen würde ich die Zuwanderung untersagen. Da stimmen vor 2 Jahren in der letzten Autoritarismusstudie der Leipziger Uni, denke ich, fast 50-40% zu. Also diese Angst, dass jemand anders kommt, den ich nicht kenne und keine Ahnung, was er dann hier macht, auch wenn er vielleicht schon die ganze Zeit hier lebt oder so, das ist wohl ein ganz, ganz großer Aspekt im Zusammenleben.
Aber Sie arbeiten doch mit Jugendlichen. Mhm. Und ich persönlich bin ja immer der Meinung, also ich würde immer sagen, irgendwie so die Erwachsenen kannst du eh vergessen, die lernen nichts Neues mehr. Aber die Kinder und die Jugendlichen, Jugendliche weiß ich nicht, Kinder auf jeden Fall, die muss man irgendwie sich schnappen und retten vielleicht, keine Ahnung. So, wie funktioniert das denn aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie mit Jugendlichen und Kindern, soweit die das dann schon können, über diese Themen reden? Wie gibt es dann so Punkte, wo Sie merken, wow, da geht plötzlich so eine Tür auf, die war bisher zu?
Ja, vor allem, wenn wir bei den Jugendlichen selbst anfangen. Also das ist, klingt sehr banal, aber genau das ist der Punkt. Also sie abholen, wo sie stehen, das ist so der klassische pädagogische Satz, den es gibt. Aber Jugendlichen, die selbst vielleicht Diskriminierungserfahrungen machen, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen, sich dazu zu äußern. Andere wiederum, die Stichwort Angst haben oder die sozusagen sich auf eine andere Art und Weise irgendwie auch im Unwohl fühlen. Also ich rede jetzt mal von weißen Jugendlichen, die auch darüber sprechen, dass sie diskriminiert werden oder dass sie irgendwie ausgegrenzt werden. Ihnen die Möglichkeit lassen, ihre Gedanken auch zu äußern, darüber zu sprechen, aber dann auch zu problematisieren, wann Diskriminierung beginnt, also wann sozusagen, wann Vorurteile eben auch problematisch sein können. Also der Zugang, den wir haben in der Jugendarbeit ist, einen Raum zu öffnen, wo ich keine Angst habe, eben meine Gedanken zu äußern, wo ich nicht Angst haben muss, zensiert zu werden, wo ich nicht Angst haben muss, sozusagen mit dem moralischen Zeigefinger korrigiert zu werden, das darfst du aber nicht sagen, das darfst du aber nicht denken. Und genau dahin, also dahin sollte es aber auch gesellschaftlich gehen, zu sagen, einen wirklich, es klingt jetzt so ein bisschen wie eine Floskel, aber ein Austausch, der sehr offen ist, also wo wir Fehler auch, also wo es die Fehlerkultur eine viel größere Akzeptanz haben sollte. Und dass es mit Jugendlichen funktioniert, das super.
Das ist Ihre Erfahrung, dass es dann auch sozusagen nachhaltig ist. Die können Sie das, würde mich jetzt tatsächlich gerade echt interessieren, können Sie das sozusagen prüfen? Wissen Sie, dass das die irgendwas lernen, mitnehmen? Oder ist das dann einmal irgendwas, was man so hört und dann geht das im Trommelfeuer sozusagen der sozialen Medien und der allgemeinen Vorurteile und so wieder unter? Also
es gibt Jugendliche, die kommen immer wieder und kommen in anderen Zusammenhängen vielleicht auch wieder sozusagen, jetzt, wenn es jetzt um die Bildungsstätte geht, ne, in der ich gearbeitet habe. Also sozusagen das Dranbleiben an den Themen, das kann man bei einigen einzelnen Personen natürlich feststellen, bei anderen wiederum auch nicht. Also das zu evaluieren ist natürlich auch ganz kompliziert. Also was ist die Wirkung sozusagen, ne, von dieser Arbeit? Aber ich sehe eine große Offenheit in der Jugendgeneration, die ja vor allem, und das ist eigentlich der Knackpunkt aktuell, in den sozialen Medien unterwegs sind. Und dort, was sie dort sehen und erleben, das ist viel, viel mehr, als ich angefangen habe vor fast 20 Jahren in der Bildungsarbeit, wo die Kids kaum was mitbekommen haben. Es ist echt ein riesen Unterschied, was dazwischen passiert ist. Ich meine, sie können kurz auf Instagram oder auf TikTok, wie auch immer, und wissen, wo was gerade los ist. Vieles auch komplett falsch. Aber die Kunst ist tatsächlich, diese vielen Informationen, die sie haben, die sie mitbringen, die gegebenenfalls, wie gesagt, auch falsch sein können, diese aufzufangen, mit ihnen darüber zu reden, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch diese, ja, vielleicht verkehrten Dinge auch zu äußern. Also rund um die Themen Rassismus ist sowieso sozusagen, also, oder Antirassismus ist innerhalb der sozialen Medien sozusagen ohnehin ein ganz großes Thema. Und bei Jugendlichen, also jetzt was nach Hanau irgendwie passiert ist, nach Black Lives Matter und so weiter und so fort. Also ich habe da echt Jugendliche sitzen, die sind super informiert. Die wissen zum Teil mehr als ich in diesen bestimmten Themen. Und da gilt es, sie wirklich ernst zu nehmen, mit ihnen darüber zu diskutieren und auch zu streiten. Aber das können Jugendliche echt gut.
Sehr schön, dann haben wir es doch noch geschafft, ein ermutigendes Ende zu finden für unser Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit mir geredet haben.